Der Sieger der Nationalratswahl 2024 wird mit einem erheblichen Schuldenberg konfrontiert sein. In der letzten Regierungsperiode sind die Staatsschulden Österreichs um 100 Milliarden Euro angestiegen. Grund sind mitunter die hohen Ausgaben der schwarz-grünen Regierung in der Corona-Zeit. Viele Experten sind sich daher einig, dass die neue Regierung nach der Wahl zunächst ein Sparpaket schnüren muss. Bei weitem nicht das einzige Thema, um welches sich die neue Regierung kümmern muss. Die Sicherheitslage in Österreich ist dramatisch und nach wie vor sind viele Landsleute von der Teuerung betroffen. Unterdessen wird der Wahlkampf in Österreich immer mehr zur Wahlschlacht. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Nicolas Schott. Ich bin Chefredakteur von RTV Privatfernsehen und ich darf Sie heute wieder durch eine Neuausgabe von Schicksalswahl auf 1 führen. In der aktuellen Sonntagsfrage zur Nationalratswahl von Triple M für News liegt die FPÖ mit 28% auf Platz 1. Doch ihr Abstand zur ÖVP mit 23% schrumpft, wenn man den Umfragen Glauben schenken möchte. Der Wahlkampf wird unterdessen immer turbulenter. Es wurde, wie in unserer ersten Ausgabe von Schicksalswahl auf 1 im Mai, eine regelrechte Wahlschlacht. Der Deep State greift immer tiefer in die Trickkiste, um vor allem der führenden FPÖ zu schaden. Kickl wird unter anderem mit Hitler verglichen und in der Grazer Innenstadt war mitunter FPÖ-Plakate mit Nazi-Symbolik angebracht worden. Fake-Plakate wohlbemerkt, die FPÖ hat Anzeige erstattet. Auch die ÖVP war von dieser unterirdischen Attacke betroffen. Dem Wähler scheinen diese Angriffe linker Aktivisten kaum zu stören. Denn auch wenn das jüngste Unwetter von der Noch-Regierung missbraucht wird, um die Klimahysterie wieder zu schüren, bleiben die Österreicher am Boden der Tatsachen. Das Thema Migration bleibt das zentrale Anliegen. Das sieht auch die Südtiroler Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner so. In einem Interview mit der APA zu seinem 80. Geburtstag sagte Messner, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl der gewünschte Kanzler der Österreicher sei. Ich gehe davon aus, ist nur ein Gefühl, er kennt die Seele des Volkes und weiß, wo es hin will, so Reinhold Messner, der früher auch für die Grünen im Europaparlament saß. Mit dieser Wahlempfehlung hat wohl keiner gerechnet. Wir sprechen heute in dieser Ausgabe von Schicksalswahl auf 1 einerseits mit dem auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Hoemer über weitere mögliche Überraschungen in diesem hitzigen Wahlkampf, aber auch darüber, welche Auswirkungen die vergangenen Krisen auf diesen Wahlkampf haben. Zuvor darf ich jetzt aber den FPÖ-Generalsekretär bei uns im Studio begrüßen. Mit ihm besprechen wir jetzt ganz klar die letzten Tiefpunkte dieses Wahlkampfes und was der Deep State möglicherweise damit zu tun hat. Christian Hafenecker, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Hafenecker, in wenigen Tagen ist es soweit, dann wählt Österreich ein neues Parlament. Der Wahlkampf ist bereits im vollen Gange, der Ton wird allerdings immer rauer, vor allem gegen die FPÖ. Jetzt sorgt seit Wochen ein Spot, vor allem in den sozialen Medien, für Aufruhr. Dort wird allen Ernstes Herbert Kickl mit Adolf Hitler gleichgestellt. Schauen wir da ganz kurz hinein. Herr Hafenecker, ist dieser Spot, ist dieses Video der absolute Tiefpunkt in diesem Wahlkampf oder kann es aus Ihrer Sicht noch schlimmer werden?
Es ist der absolute Tiefpunkt. Also jemand mit dem größten Massenmörder der Geschichte zu vergleichen und sozusagen zu antizipieren, dass es der Inhalt der Politik der FPÖ wäre, ist unterirdisch, das kann man nicht akzeptieren und mich wundert, warum in diesem Fall die Behörden nicht schon längst tätig geworden sind, weil es ja ein massiver Fall von Verharmlosung dieser unglaublichen Verbrechen in der damaligen Zeit ist. Also, dass man sich auf das herablässt, ist einfach nicht zu ertragen und man sieht, wie ratlos der politische Gegner offensichtlich ist, wenn er schon zu solchen Mitteln greifen muss.
Wird die FPÖ in diesem Zusammenhang gerichtlich vorgehen?
Selbstverständlich prüfen wir hier rechtliche Schritte, aber interessant ist ja auch zu wissen, wer dahinter steckt.
Das ist auf jeden Fall, aber da kommen wir gleich noch näher drauf ein, weil interessant ist ja auch, es gab ja auch in Graz einen Vorfall, da wurden mitunter Plakate aufgehängt, die scheinbar von der FPÖ kommen sollen. Da wurde mitunter auch mit Nazi-Symbolik gearbeitet. Es sind natürlich keine FPÖ-Plakate, das muss man gleich einmal dazu sagen. Aber wie gesagt, man glaubt, es geht nicht schlimmer, dann kommt die Geschichte mit Graz daher. Was sagen Sie dazu?
Naja, das ist ja alles die gleiche Machart. Nicht? Auf der einen Seite gibt es eben da diese Plattform Demokratie Österreich, die dieses Werbevideo gemacht hat. Und auf der anderen Seite diese gefälschten Plakate. Und alles in allem muss man das ja von einem anderen Hintergrund sehen, denn immer dann, wenn mit Nazi-Symbolik und Dialektik gearbeitet wird, löst er das in der Regel auch entsprechende Ermittlungen aus. Das Ganze schlägt dann wiederum in der Kriminalitätsstatistik auf und dann haben wir wieder die entsetzten Abgeordneten von den Roten und von den Grünen, die davon sprechen, dass der Rechtsextremismus im Land immer größer wird. Und da vergisst man aber dazu zu sagen, dass ja diese Aktionen alle aus der linken Ecke kommen.
Da muss man auch dazu sagen, da gab es auch einen jüngsten Fall jetzt in Oberösterreich. Da hat ein FPÖ-Abgeordneter, genauer gesagt Michael Gruber, damit beworben, sich gegen die LGBTQ-Bewegung aufzulehnen. Und in diesem Video wurde ein Aufkleber, eine Regenbogenfahnenaufkleber wurde zerstört, quasi zerknüllt und in einen Müllcontainer hineingeworfen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, diese Information habe ich auch bekommen, diese Aufkleber wurden zuvor auf FPÖ-Plakate geklebt. Also eigentlich kann man ihn ja entsorgen, da spricht ja nichts dagegen. Aber hier passiert wieder ein regelrechter Aufschrei. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ja bezeichnend für die künstliche Empörung, die uns im politischen Alltag immer wieder entgegenweht. Aber ich finde, Michael Gruber hat alles richtig gemacht. Ja, ich würde jetzt auch nicht wissen, was ich sonst mit so einem Pickel mit der Regenbogenfahne tun sollte. Also auch bei mir wäre das ein Fall zum Entsorgen. Und in Wahrheit ist ja das auch ganz klar. Also diese verpflichtende Wokeness, die uns da allen von oben verordnet wird, von den Obermoralaposteln, die erträgt ja in Wahrheit die Mehrheit der Gesellschaft nicht. Und die Regenbogenfahne ist ja in Wahrheit mehr als nur das Zeichen der LGBTQ-Community. Es ist ja in Wahrheit eine Ersatzreligion, die man da versucht, in irgendeiner Art und Weise anzustoßen, und dagegen verwehre ich mich genauso.
Kommen wir noch einmal zurück zu dem Videoclip bzw. zu den Plakaten in Graz. Also während der Pandemiezeit beispielsweise wurden Vergleiche mit dem Dritten Reich hart geahndet. Menschen wurden zum Teil zu hohen Geldstrafen, mitunter auch zu Haftstrafen verurteilt, weil sie Parallelen von der düsteren Corona-Zeit und der NS-Zeit gezogen haben. Warum wird hier Ihrer Meinung nach hier in diesem Zusammenhang mit diesen Plakaten, mit diesem Video nicht mit voller Härte vorgegangen?
Ja, es kommt immer die Frage, wer es macht. Es ist immer die Frage, wer es macht. Und in dem Fall, wenn man sich die Plattform Demokratie Österreich ansieht, ja, da muss man mal schauen, wer da dahinter steht. Das ist ein gewisser Herr Luschnigg. Wenn man sich anschaut, wer der Herr Luschnigg ist, dann kommt man relativ rasch zu dem Ergebnis, dass der Herr Luschnigg sowohl Bundesgeschäftsführer der Grünen gewesen ist, als auch Bundesgeschäftsführer der NEOS. Also aus dieser Ecke kommt das alles. Mhm. Bei den Grünen hat er übrigens sogar in der Parlamentsfraktion mit der heutigen Lebensgefährtin des Bundespräsidenten van der Bellen, mit Doris Schmidauer, zusammengearbeitet. Und das beantwortet vielleicht auch schon die Frage, warum er da nicht so entschieden dagegen vorgeht und warum es hier wohl wahrscheinlich keine Gefängnisstrafen geben wird. Ich möchte aber trotzdem auf einen anderen Zusammenhang in dem Bereich auch noch verweisen. Bitte? Und zwar, wenn man sich die Plattform Demokratie Österreich anschaut, dann kann man im Impressum finden, eben wer der Obmann ist, und man findet in weiterer Folge auch die Adresse dieser Plattform Demokratie Österreich. Wenn man sich das anschaut, dann kommt man zu einer PR-Agentur, die einige Gesellschaften hat, unter anderem auch den ehemaligen Geheimdienstchef von Ungarn, der unter der sozialistischen Ära Geheimdienstchef gewesen ist. Der ist wiederum an einer anderen Agentur beteiligt, die sich in den Vereinigten Staaten befindet, und die haben den Wahlkampf für die Demokraten, unter anderem für Bill Clinton, gemacht. Ja. Man sieht also ganz genau, mit welchen Gegenspielern das man hier eigentlich zu tun hat und wie ganz offensichtlich immer wieder Propaganda aus dem Ausland in Wahlkämpfe in Österreich hereinflutet und wie dann solche Methoden gemacht werden. Und wir kennen ja das genau aus den amerikanischen Wahlkämpfen. Auch da wird immer mit solchen Vergleichen gearbeitet. Da wird auf diese Art und Weise versucht, den Menschen Schrecken einzujagen. Und das ist das, was ich wirklich zutiefst verurteile und was ich auch widerlich finde. Und vielleicht noch was in dem Zusammenhang. Es ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist, denn das hat es ja schon gegeben im Präsidentschaftswahlkampf von Norbert Hofer. Da hat man damals die Frau Gertrude gebracht. Die Frau Gertrude, hat man damals gesagt, ist ein Holocaust-Überlebende, und die hat davor gewarnt, dass wenn also Norbert Hofer Bundespräsident wird, dass man wieder auch diesen düsteren Zeiten von damals entgegengeht. Ja. Nach dem Wahlkampf hat sich dann herausgestellt, dass die Frau Gertrude nichts anderes als eine Schauspielerin gewesen ist. Und dieser Videoclip, dieser Werbespot hat damals sogar noch einen Werbepreis gewonnen, weil man offensichtlich die Bevölkerung so massiv hinters Licht geführt hat. Also hier passiert Wählertäuschung der übelsten Sorte und genau deswegen sind da diese Geschichten auch so zurückzuweisen. Es gibt da auch noch zwei, drei andere Dinge, die ich in dem Fall auch noch beschreiben könnte, die ähnlich arbeiten.
Hier könnte man auch noch dazu sagen zu diesem Werbespot, bester Fake News ever, oder?
Absolut, so ist es. Aber es geht ja auch weiter. Wie gesagt, also, da gibt es den Verein Versprechen für die Republik, zivilgesellschaftliches Engagement haben wir da. Also auch da wird ja agiert mit Fake News. Da wird dem Udo Landbauer unterstellt, dass er also gegen das Verbotsgesetz verstoßen hätte und so weiter und so fort. Also alles das sind auch Dinge, die man ja so nicht stehen lassen kann. Und da ist es, Verzeihung, muss ich korrigieren, es war der Verein Aufstehen, der Aufstehen. Das gemacht hat. Mhm. Und da sieht man auch wieder das Who is Who in diesem Verein drinnen, also aller unserer politischen Gegner. Es ist ja nicht so, dass das alles unpolitisch ist, sondern da setzt sich schon was zusammen. Und zum Schluss muss ich auch noch dazu sagen, dieser Verein Aufstehen, der ist übrigens untergebracht im Belvedere. Das heißt, da sind wir wiederum bei einem Betrieb, der eigentlich dem österreichischen Staat zuzurechnen ist. Und genau deswegen habe ich auch eine Anfrage eingebracht, ob nicht vielleicht sogar Gelder aus den Ministerien genau in diese Richtung fließen.
Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze wirkt ja wie ein regelrechter Verzweiflungsakt einer aufgeblähten linken Parallelwelt, die sich fürchtet, jetzt nach der Wahl ihre Macht zu verlieren. Kommt da noch was von dieser globalistischen Establishment-Ecke oder glauben Sie, dass die Kanonen jetzt zu weit abgefeuert worden sind?
Nein, da bin ich schon beim dritten Punkt. Das ist ja auch noch eine Plattform, die sich da jetzt gegründet hat im Juli 2024. Das ist das Versprechen für die Republik, heißt ein Versprechen für die Republik. Unter anderem agiert da genau jemand wie der Herr Haselsteiner agiert da drinnen. Da agieren drinnen Größen aus dem Raiffeisen-Konzern und vieles andere. Und wissen Sie, das ist ja auch wieder interessant. Jetzt möchte man das einmal vorstellen mit anderen Vorzeichen. Aber dieser Verein geht zum Beispiel her und sendet dann 1500 Nationalratskandidaten aller Parteien außer der FPÖ ein Schreiben und legt ein Formular bei, dass sie mit ihrer Unterschrift bekunden sollen, dass sie im Falle des Sieges der FPÖ bei der Nationalratswahl jedenfalls eine Regierung von Herbert Kickl verhindern würden. Da stelle ich mir jetzt schon einmal die Frage, wie man hier eigentlich hergehen kann. Da nimmt man also diese Kandidaten her. Man weiß eigentlich, dass also Nationalratsabgeordnete in ihrer Entscheidung frei sein sollten und zwingt die sozusagen mit öffentlichem Druck dazu, eine Unterschrift gegen Herbert Kickl abzugeben. Stellen wir uns das einmal vor, die FPÖ würde das machen. Ja. Das liegt uns natürlich absolut fern, aber stellen wir uns das vor, dann wäre der Aufschrei groß. Dann würden wir hören, die FPÖ sabotiert die Demokratie und möchte die Demokratie abschaffen. Aber wenn das der Herr Haselsteiner macht, übrigens auch ein katholischer Priester, hat damit unterschrieben und viele andere. Ja. Der Raiffeisen-Konzern steht dahinter. Rote, Schwarze, Grüne, alles, was man im Grunde als Einheitspartei bezeichnen kann, macht da mit. Und wenn das wir machen würden, dann wäre der Aufschrei natürlich entsprechend groß. Also das erschüttert in Wahrheit die Grundfesten der Demokratie ganz ordentlich, würde ich sagen.
Und vielleicht gleichzeitig, Herr Haffenbecker, muss man dazu sagen, wenn ein Geistlicher quasi bei einer FPÖ-Veranstaltung auftritt, dann ist auch wieder der Aufschrei dementsprechend groß gewesen.
Da ist der Aufschrei dementsprechend groß, aber der Aufschrei war nicht groß, als zum Beispiel der Kardinal Schönborn in der Corona-Zeit davon gesprochen hat, dass man sein Hirn vom Himmel regnen lassen sollte. Ja. Der Aufschrei war nicht groß, als damals die katholische Frauenbewegung einen Wahlaufruf für Alexander Van der Bellen gemacht hat. Das war übrigens der Herr, der gesagt hat, wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch unsere Frauen Kopftücher tragen müssen. Also da stelle ich mal grundsätzlich die Frage. Also die Vereinnahmung der Kirche durch die ÖVP wird immer toleriert, wird hingenommen. Da ist es sogar möglich, dass der Herr kurz mit dem Herrn Schmidt Chats austauscht, wo man dann sagt, man soll der katholischen Kirche Vollgas geben und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung. Wenn aber mal ein katholischer Priester herkommt und sagt, also die FPÖ vertritt den Schutz des ungeborenen Lebens und generell den Lebens und deswegen ist es für ihn die einzig nennenswerte Partei, dann bringt natürlich der Hut in der katholischen Kirche. Aber das sind eben genau diese Leute, die Spielregeln der Demokratie immer wieder zu ihren Gunsten verschieben. Nicht? Also solange Rot, Schwarz, Grün, Neos die Wahlen gewinnen, ist mit der Demokratie alles in Ordnung. Und wenn ein Wahlsieg der FPÖ ante Portas steht, so wie es momentan der Fall ist, ja, dann gilt die Demokratie plötzlich nicht mehr. Nicht? Und das ist natürlich hochinteressant, wie das dann immer gleich ausgelegt wird.
Absolut. Aber da wäre es wieder wichtig, weil Sie haben es eingangs schon erwähnt, die Systemmedien, die hängen sich dann natürlich voll hinein, die unterstützen dann diese Organisationen, diese sogenannten Nichtregierungsorganisationen, diese NGOs. Wie wichtig ist es hier in diesem Zusammenhang, dass die FPÖ auch eine Zusammenarbeit mit patriotischen Zivilgesellschaften fördert und auch eine Stärkung der alternativen Medien vorantreibt?
Das ist ganz, ganz wichtig und wir haben es ja auch in unserem Programm drinnen. Uns ist die Pressefreiheit wichtig und die wird ja auch Zug um Zug abgeschafft. Ja. Das ist natürlich auch ein Mitergebnis aus der Corona-Zeit. Wir erinnern uns an diese ganzen Fake-News-Plattformen, die es gegeben hat, an die Zensur, die überall stattfindet. Wir kennen den Digital Services Act der Europäischen Union. Das ist ja nichts anderes als sozusagen die vorgeschriebene Zensur in den sozialen Medien. Das kommt ja schon. Und wenn man es uns nicht glaubt, dann kann man bitte einen Blick in die Vereinigten Staaten werfen. Dort spricht man gerade darüber, dass TikTok abgeschafft wird. Wir können einen Blick nach Brasilien werfen, da die neue linke Regierung Twitter de facto abgeschafft. Das heißt, es ist dort nicht mehr verwendbar und in Europa, sprich in Frankreich, ist ja kürzlich auch der Gründer von Telegram inhaftiert worden. Ja. Man sieht also, dass die Mainstream-Politik und die Mainstream-Medien hier zusammenarbeiten, um sozusagen kritische Berichterstattung einzudämmen und wir Freiheitliche gehen dagegen an. Und vielleicht noch ein Beispiel, dass man sieht, wie zusammengehängt das alles ist. Es ist ja die Wiener Zeitung schlussendlich zusammengekürzt worden und die ist jetzt mehr oder weniger ein Schulbetrieb im Bundeskanzleramt geworden. Nichts anderes ist es. Und wenn ich mir dieser Tage auch anschaue, was man bei der Wiener Zeitung finden kann, nämlich einen ähnlich grauslichen Videoclip wie jenen, den wir vorher gesehen haben, ja, wo man also auch sagt, die FPÖ ist die Nachfolgepartei der Nazis und so weiter und so fort, ja, dann sieht man, womit man es hier zu tun hat. Und das sind alles Herrschaften, die mit unseren Steuergeldern über die Presseförderung und anderes finanziert werden. Das heißt also, wir dürfen sozusagen jeden Tag die Zeche dafür zahlen, damit wir uns dann nachher von den selbsternannten Obermoralisten beschimpfen und beleidigen lassen dürfen und den Wald auch in einen strafrechtlichen Kontext stellen lassen müssen.
Werner Kogler, Vizekanzler, Grünen-Chef quasi, hat ja jüngst in einer Debatte mit Herbert Kickl behauptet, er bedauert diesen Spot, er bedauert diesen Vergleich. Kaufen Sie ihm das ab?
Das kaufe ich einmal überhaupt nicht ab, weil nochmal der Herr Luschnigg hat sowohl bei der Präsidentschaftskampagne von Van der Bellen mitgearbeitet, er hat bei den Grünen als Bundesgeschäftsführer gearbeitet und Werner Kogler ist nicht irgendjemand, sondern der Chef der Grünen und dass es da keinen Austausch gibt und auch bei den anderen Plattformen, wo die Grünen unterschrieben haben, zum Beispiel die Generalsekretärin der Grünen, die Frau Vogler und viele andere, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Chef nicht mit involviert ist in das Ganze, also da hat er schlicht und ergreifend aus meiner Sicht vor laufender Kamera die Unwahrheit gesagt und ich gehe davon aus, dass die Menschen auch wissen, dass da jetzt nicht der Anstand in Form des Herrn Kogler gesessen ist, sondern dass da in Wahrheit ganz, ganz schmutzige Tricks zur Anwendung kommen, die im Prinzip nichts anderes bewirken sollen, als den Menschen Angst einzujagen und am Ende einen Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei zu vereiteln. Wird nicht stattfinden, weil da möchte ich nochmal einen Rückblick auf die Corona-Zeit machen. Es wird deswegen nicht stattfinden, weil genau in dieser Zeit die Menschen bemerkt haben, wie sie durch die etablierten Medien belogen werden, wie sie durch die Mainstream-Medien hinters Licht geführt werden. Und genau deswegen, und deswegen bin ich auch so froh, dass es die freien Medien wie Auf1 zum Beispiel gibt. Ja. Und genau deswegen ist es wichtig, hier weiterhin eine kritische Berichterstattung aufrecht zu erhalten, damit man eben die Bandbreite der Informationen, die man sich selber Gott sei Dank noch aneignen kann, damit man die möglichst breit hält. Und wie gesagt, da hat man mit der Freiheitlichen Partei auch einen verlässlichen Partner, dass das so bleibt.
Bleiben wir gleich ganz kurz beim Thema Corona. Im Wahlprogramm der FPÖ wird ja unter anderem eine volle Aufarbeitung der Corona-Politik inklusive Entschädigung für alle Corona-Schäden, Amnestien und Strafrückzahlungen gefordert. Wie wollen Sie dies auf Bundesebene am Ende des Tages durchsetzen?
Naja, wir haben ja schon gezeigt, dass wir das können, nämlich mit unserer Regierungsbeteiligung, mit dem Regierungsabkommen in Niederösterreich. Da ist ja der Corona-Fonds eingerichtet worden, wo eben genau diese Entschädigungszahlungen geleistet werden. Und das ist etwas, das wir auch auf die Bundesebene holen wollen und heben wollen. Das ist ja nur eine Frage des Willens und des Umschichtens im Budget. Aber die Aufarbeitung der Corona-Zeit ist da vom Bundeskanzler Nehammer immer wieder versprochen worden. Was dann schlussendlich daraus geworden ist, ist nicht einmal das Papier wert, worauf es steht. Ja. Und von einer Aussöhnung und dem Zuschütten der Gräben brauchen wir da gar nicht reden. Das heißt also, was Herbert Kickl hier gesagt hat, ist, dass wir Freiheitlicher unter allen Umständen dafür sorgen werden, dass diese Aufklärung stattfindet, dass man auch die Schuldigen findet, die sich am Ende an unser aller Steuergeld vergriffen haben. Also da werden wir jedenfalls dafür sorgen. Und wir haben ja auch schon damit begonnen. Ich darf darauf verweisen, dass wir gemeinsam mit der SPÖ in diesem Fall den COFAG-Untersuchungsausschuss einberufen haben. Der hat zwar nur kurz gedauert, der hat uns aber sehr viel Einblick in die Akten und in die Abläufe in der COFAG gegeben. Das heißt also, das war für uns nur der Startschuss dafür, dass wir das in der nächsten Gesetzgebungsperiode weitermachen. Und Herbert Kickl hat immer eines ganz klar gesagt, wir werden es jedenfalls schaffen, dass wir über ein Viertel der Abgeordneten im Parlament stellen. Das heißt, damit haben wir alleine das Recht und die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss in diesem Zusammenhang einzuberufen. Da braucht man niemand anderen mehr dazu. Wobei natürlich Frage ist, ob ein Untersuchungsausschuss alleine reicht. Herbert Kickler hat einmal von einer Kommission gesprochen, die das wirklich auf Herz und Nieren alles überprüfen muss. Also da liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind es den Steuerzahlern und den Bürgern in unserem Land schuldig, diesen größten Skandal in der Zweiten Republik aufzuarbeiten und auch die Verantwortlichen dafür zu suchen, dass man mehr als 100 Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen hat, was in kommenden Generationen noch zurückbezahlt werden muss.
Um etwas aufzuklären, gerade auch in diesem Zusammenhang, bedarf es Dokumente, bedarf es Unterlagen. Rechnen Sie am Ende des Tages überhaupt damit, dass wenn die ÖVP jetzt dann quasi nach dem 29. September draußen ist, dass da überhaupt noch Unterlagen vorhanden sind oder wurden die nicht alle dann schon geschreddert?
Naja, da wird es so sein, wie auch bei der letzten, also das letzte Mal, als Sebastian Kurz dann das Ministerium verlassen hat oder verlassen musste, das Bundeskanzleramt, als er nämlich vom Parlament gefeuert worden ist, zum ersten Mal in der Zweiten Republik mit einem Misstrauensantrag. Und da schon eines erkannt, also da bin ich ja sehr oft in meinem Büro im Parlament und dann hat immer das Licht zu flackern begonnen und das war dann immer der Zeitpunkt, wo der ÖVP offensichtlich die Aktenschredder angeworfen hat. Selbstverständlich wird es jetzt auch wieder zu Vernichtungsorgien in diesem Zusammenhang kommen, aber noch einmal, es war für uns genau deshalb wichtig, dass wir noch am Ende der Legislaturperiode diesen Untersuchungsausschuss in Sachen KOFAG einberufen haben, denn da haben sie offensichtlich noch nicht geschreddert gehabt, da ist sehr viel Aktenmaterial zu uns gekommen und das wird sicherlich auch für die Zukunft dann eine gewisse Grundlage für die Aufarbeitung all dieser Vorgänge bringen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ein großes Thema, das auch Sie immer wieder ansprechen, das ist dieser sogenannte tiefe Staat, der Deep State sozusagen. Welche Rolle spielt der Ihrer Meinung nach auch bei dieser Schicksalswahl?
Ja, der tiefe Staat ist natürlich die Machtgrundlage der ÖVP und wir haben das in den letzten Jahren ja auch sehr gut herausarbeiten können. Da war es ja immer so, dass die ÖVP wesentliche Ministerien besetzt und dann zweitens für ihre Zwecke missbraucht hat. Wir haben zuletzt gesehen, dass das vor allem in drei Ministerien stattgefunden hat. Das waren die wichtigsten Ministerien, sozusagen die tragenden Säulen für diesen tiefen Staat. Zum einen natürlich das Finanzministerium, weil man da direkt Zugriff auf die Schatztruhe der Republik hat und die natürlich dann entsprechend für eigene Zwecke plündern kann. Das ist passiert. Man hat auch eigene Parteigänger und Spender steuerlich bevorzugt und so weiter. Es hat ein Zweiklassensteuersystem gegeben, das war die Grundlage Finanzministerium. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, im Innenministerium hat die ÖVP sich alles unter den Nagel gerissen, was man sich vorstellen kann, inklusive dem Geheimdienst. Auch der heutige Chef der DSN ist ja jemand, der ganz tief aus dem ÖVP-Universum in Niederösterreich kommt. Der war sogar schon in Wahlkampfjacken zu sehen, wie er für die Frau Mikl-Leitner geworben hat und vieles andere. Das ist jetzt der Chef unseres Geheimdienstes, der am liebsten in alle unsere Handys hineinschauen würde, wenn es ihm möglich ist und wenn die Messenger-Überprüfung kommt, wogegen wir Freiheitliche uns natürlich aussprechen und das auch mit Herbert Kickl ganz bestimmt nicht geben wird. Also das heißt, das Innenministerium ganz wichtige Säule, vor allem um auch natürlich politische Gegner unter die Lupe zu nehmen. Und wenn dann dort was schiefgegangen ist, dann hat man noch immer das Netzwerk im Justizministerium gehabt, wo man dann verschiedene Verfahren verjähren lassen konnte oder entsprechend Einfluss darauf nehmen konnte oder wenn einmal von der ÖVP jemand beschuldigt war in einem Verfahren, dann hat er immer die Möglichkeit gehabt, zum höchsten Beamten dorthin zu gehen und einmal den Verfahrensstand zu erfragen. Das gibt es ja sonst auch nirgends. Das heißt also, das ist die Basis für den tiefen Staat gewesen. Ich möchte aber dazu noch eines sagen. Zusätzlich kommt noch der Faktor, dass auch der Herr Bundespräsident Teil dieses tiefen Staates ist aus meiner Sicht, denn sein Verhalten rund um Ibiza und danach die Angelobung einer ÖVP-Alleinregierung de facto, die dann, wie gerade erwähnt, dann wieder aus dem Parlament gejagt worden ist. Also das macht man auch nicht, wenn man gerade irgendwie einen schlechten Tag hat, sondern da wirkt man offensichtlich mit der ÖVP zusammen. Und am Ende hat also erstens einmal diese ÖVP-Alleinregierung, die dann zur Einsetzung der Expertenregierung geführt hat und so weiter, nichts anderes bezweckt, als den Grünen genug Zeit zu verschaffen, die Partei neu zu ordnen. Die waren damals nicht im Parlament, die Parteifinanzen zu klären, ein Team aufzustellen und mit der ÖVP auch schon die jetzt unzählige Regierung zusammenzustellen und auszuverhandeln. Das war der einzige Grund und der Bundespräsident hat da überall willfährig mitgespielt, denn wenn er sieht, dass es eine Staatskrise gibt, die nicht lösbar ist und wenn dann eine Regierung auch noch durchs Parlament entlassen wird, wäre aus meiner Sicht die einzige Konsequenz eine sofortige Neuwahl gewesen, hat er nicht gemacht, weil die Grünen noch nicht so weit waren.
Ein ganz großes Thema ist ja da in diesem Zusammenhang auch immer der Bundesverfassungsschutz. Sie haben ihn eingangs schon einmal erwähnt. Herbert Kickl wollte ihn ja in der Vergangenheit quasi neu aufstellen. Er erntete dafür viel Kritik und es wird jetzt immer noch im Zuge dieses Wahlkampfes Kritik in diesem Zusammenhang geäußert. Jetzt könnte man beispielsweise, Vorschlag, den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Deutschland, Hans-Georg Maaßen, als quasi neutrale Person in Zukunft einsetzen, sollte die FPÖ in der Regierung sein, um diesen neu aufzustellen in Österreich. Was halten Sie davon?
Ja, das hat Herbert Kickl ja gemacht. Also wir haben einen ehemaligen Chef des deutschen Geheimdienstes in Österreich gehabt, als fachkundigen Experten, der noch dazu eben deutschsprachig war. Der hat ja das BVD analysiert und ist damals zu einem ernüchternden Ergebnis gekommen, wo es also verschiedenste Sicherheitslücken und Sicherheitsrisiken im Verfassungsschutz betrifft. Ja, und der hat da eben gesagt, also hier gibt es Handlungsbedarf und genau deswegen hat Herbert Kickl auch damit begonnen, den Verfassungsschutz zu reformieren. Und das ist immer nur dann notwendig, wenn etwas nicht funktioniert. Und genau das ist der Fall gewesen. Wir haben überhaupt nicht gewusst, wer dort eigentlich agiert, was die Herrschaften machen. Die haben dann zahlreiche Nebenjobs gehabt, haben geheimdienstliche Tätigkeiten dann quasi am Privatsektor auch mit angeboten und vieles andere. Da ist es zugegangen, dass man sagt, also das kann man in einem so wichtigen Dienst nicht akzeptieren und nicht machen.
Ja, aber deswegen ist damals waren Sie ja nicht einmal 2 Jahre in der Regierung. Also da konnte man ja noch gerade mal das Vorzimmer aufräumen, wenn man so will. Ja, jetzt, wenn die FPÖ wieder in der Regierung wäre, dann müsste man ja quasi von null wieder anfangen. Würde dann sich oder aus Ihrer Sicht Hans-Georg Maaßen dafür anbieten?
Ich habe jetzt zu wenig einen Einblick, ob der Herr Hans-Georg Maaßen jetzt der Richtige ist. Abgesehen davon ist er mittlerweile auch politisch aktiv gewesen. Ja.
Steht jetzt übrigens auch unter Beobachtung.
Ja, genau. Also ob das sozusagen besser macht, ihn als anerkannten Experten einzusetzen, wage ich zu bezweifeln. Aber noch einmal, es gibt ja ein wirklich gutes Gutachten und das man sich offensichtlich bei der Neuaufstellung nicht gehalten hat. Also ich glaube, an diesen Auswertungen sollte man festhalten und da sollte man auch weiterarbeiten. Und vor allem ist eines wichtig, dass nicht wieder das passiert, was ja die ÖVP jetzt gemacht hat. Die ÖVP hat ja auch den Geheimdienst instrumentalisiert und parteipolitisch besetzt. Und gerade der Verfassungsschutz ist ein dermaßen wichtiger Bereich, wenn man sich den neuen Herausforderungen oder die aktuellen Herausforderungen mit dem politischen Islam und sonstiges anschaut, wo also nichts mehr rutschen darf. Das muss funktionieren, damit die österreichische Bevölkerung von diesen Umtrieben, Terroranschlägen und sonstigen geschützt ist. Das heißt also, hier gibt es jedenfalls Handlungsbedarf, denn momentan sind wir nach wie vor wiederum darauf angewiesen, dass uns ausländische Dienste da irgendwelche Tipps geben, damit man dann entsprechend gegen die Herrschaften vorgehen kann. Ich würde mir schon erwarten, dass das der eigene Geheimdienst selber zustande bringt.
Die aktuellen Umfragen sehen ja die FPÖ immer noch auf Platz 1. Jetzt wurde aber jüngst bekannt, dass die Grünen eine Brandmauer quasi vorgeschlagen haben, ähnlich wie in Deutschland. SPÖ und Neos haben da quasi schon ihre Unterstützung zugesagt. Was sagt das aus Ihrer Sicht über das politische System in Österreich aus?
Schauen Sie, ich würde mit diesen Mauervergleichen ein bisschen aufpassen und dass man da gerade in Deutschland auch nicht sensibler damit umgeht, das wundert mich wirklich, denn die Berliner Mauer ist jedem ein Begriff. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, dass alle mit dem Bild der Mauer arbeiten, dann muss man sich einmal die Frage stellen, warum ist die Berliner Mauer eigentlich hochgezogen worden? Weil offensichtlich, und da bin ich jetzt ein bisschen sarkastisch, weil offensichtlich die Leute mit dem Sozialismus in der DDR so dermaßen zufrieden gewesen sind, dass sie unbedingt woanders hin wollten.
Das sieht man ja die letzten Wahlen im Osten.
Das sieht man an den letzten Wahlen in Sachsen und in Thüringen ganz genau, und in Brandenburg wird es nicht anders sein. Das heißt also, dieser Mauerbegriff ist per se schon einmal eine Verfehlung, würde ich sagen. Und abgesehen davon, was heißt das eigentlich? Man will ja nur eine Brandmauer dagegen errichten, dass man selbst nicht die Macht und den Einfluss verliert. Es geht am Schluss geht's um die eigenen Pfründe, die man sich erhalten möchte. Und bei den Grünen ist es noch ein Stück weit schlimmer. Da geht es vor allem um diese super linke Ideologie, die sie in alle unsere Köpfe hineintrommeln wollen. Ne? Das sieht man am Verhalten der Mitglieder der Bundesregierung, was die eigentlich an Ideologie machen. Das sieht man an diesem Wokeness-Wahn und so weiter und so fort. Das sind ja alles zutiefst ideologische Themenfelder, die hier gespielt werden. Und das würde man gern weitermachen. Aber ich bin sehr froh, dass die Bevölkerung in diesem Land spätestens seit der Corona-Krise aufgewacht ist, Dinge, die politisch passieren, kritisch hinterfragen, sich alternativ informieren und genau deswegen, so wie in Deutschland, wohl auch in Österreich einmal ein Machtwort sprechen werden. Und am Ende hat natürlich der Wähler immer recht.
Die ÖVP hat sich jetzt quasi bei dieser Brandmauer noch nicht so wirklich dazu ausgesprochen. Nichtsdestotrotz trägt die ÖVP seit Jahren diese grünen, woken Gedanken, diese Ideologie mit. Aber Ihnen gehen mitunter schon langsam die Verbündeten aus, beziehungsweise mögliche Koalitionspartner. Mit wem will denn oder kann denn die FPÖ am Ende des Tages überhaupt koalieren, sollte es zu einer Regierungsbildung kommen?
Herbert Kickl sagt immer, zuerst wird gewählt, dann wird gewählt.
Natürlich, aber man kann ja ungefähr ausrechnen, wer jetzt Platz 2 oder Platz 3 ist.
Das wird man sich dann trotzdem anschauen müssen, aber der Punkt ist ja der, die handelnden Personen, die jetzt also davon sprechen, keine Koalition mit der FPÖ bilden zu wollen, die wird es dann alle nicht mehr geben, denn sowohl die ÖVP als auch die SPÖ stehen vor historischen Wahlniederlagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sowohl der Herr Nehammer als auch der Herr Babler in irgendeiner Art und Weise überleben werden, diesen Wahltag politisch. Ja. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass sich beide Parteien am Ende dann neu aufstehen müssen, dass es vor allem auch die normative Kraft des Faktischen geben wird. In Niederösterreich hat man zum Beispiel die Situation gehabt, dass die ÖVP also immer gesagt hat, im Zuge des Landtagswahlkampfes mit Udo Landbauer und der FPÖ kann es keine Koalition geben. Jetzt gibt es eine, die mit einer freiheitlichen Handschrift ausgestattet ist, die an sich sehr, sehr gut funktioniert, die auch von den Bürgern grundsätzlich begrüßt wird. Das heißt also, es können sich Positionen, die man im Wahlkampf einschlägt, um zu polarisieren, ändern. Und ich gehe davon aus, dass das sowohl bei der SPÖ als auch bei der ÖVP möglich ist.
Gleichzeitig hat auch Landbauer gesagt, mit einer Mittelleitner will er auch keine Landesregierung bilden.
Jetzt haben der springende Punkt ist aber, dass wir es geschafft haben, freiheitliche Handschrift in die Landesregierung hineinzutragen. Fakt ist auch, dass zuerst die Verhandlungen mit der SPÖ gescheitert sind, die sozusagen die erste Wahl der ÖVP gewesen wären. Und da sind wir natürlich unserer Verantwortung nachgekommen und gesagt, wir sind gewählt worden. In Niederösterreich kann man sogar Regierungsmitglieder direkt wählen. Auch das ist in Niederösterreich passiert. Wir haben da 3 Regierungsmitglieder erhalten, von 1 auf 3. Das ist der Erfolg, den wir dort eingefahren haben. Und natürlich muss man den Erwartungen gerecht werden und auch regieren.
Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Karl Nehammer will ja auch wieder Kanzler werden. Man hatte manchmal den Eindruck bei dieser Partei, die ÖVP war noch nie in irgendwelchen Amtsgeschäften tätig oder hat noch nie den Kanzler gestellt, zumindest wenn man sich jetzt den Wahlkampf der ÖVP anschaut. Gleichzeitig muss man ja dazu sagen, Sie haben den Misstrauensantrag damals schon gegen Kurz erwähnt. Damals hat ja Karl Nehammer auch seine Unterschrift runtergesetzt. Wenn dieser durchgeht, dann verlässt er auch quasi das Parlament. Wie viel Vertrauen haben Sie überhaupt noch in Karl Nehammer? Weil es wird ja immer wieder gesagt, mit der FPÖ kann man ja per se schon arbeiten, ja, aber nicht, wenn Herbert Kickl quasi an der Führung sitzt. Jetzt meine Frage, wollen Sie aus Sicht der FPÖ überhaupt mit einem Karl Nehammer oder einem Andreas Babler zusammenarbeiten?
Man wird beurteilen müssen, was die Parteien dann aus ihrem Wahldesaster heraus machen, ja, und wer dann dort dann in weiterer Folge an der Spitze sitzt. Aber meine Meinung und meine Einstellung zu Karl Nehammer ist hinreichend bekannt. Ich glaube, ich sage das auf meinem Kanal auch oft genug, was ich von ihm und seiner Politik halte. Und wie schwach er aufgestellt ist, sieht man ja auch daran, dass er uns jetzt jeden Tag in irgendeiner Art und Weise erklärt, was er machen würde, wenn er Kanzler wäre. Die Problematik ist nur, dass er das schon längst ist, dass er nichts umgesetzt hat. Und wenn er jetzt nachher geht und sagt, er wird jetzt da in der Migrationsfrage hart durchgreifen, dann möchte ich ihm bitte seine eigenen Zahlen der Migration in Österreich vor Augen halten. 150.000 Migranten mit einem Innenminister, der von der ÖVP entsendet worden ist, das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Vertrauensvorschuss, den man braucht, um zu erklären, dass man die ganze Migrationsproblematik in irgendeiner Art und Weise auflösen kann. Also hier gehen die Menschen natürlich zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Und in dem Fall ist der Herbert Kickl hier die Ansprechperson und ganz sicherlich nicht der Karl Nehammer.
Mhm. Aber die FPÖ bleibt hier definitiv dieser Sache treu. Also Herbert Kickl wird weiterhin Spitzenkandidat bleiben, ist Kanzlerkandidat. Also ohne Kickl geht es nicht.
Ohne Kickl geht es überhaupt nicht und es ist ja auch wichtig, hier konsequent zu bleiben, denn wir werden ja nicht damit beginnen, dass jetzt andere Parteien bei uns Personalpolitik machen. Abgesehen davon mag das vielleicht die Vorgehensweise anderer politischer Richtungen sein, dass man die Wähler grundsätzlich täuscht. Wir tun das nicht. Wir ziehen mit Herbert Kickl in diese Nationalratswahl. Wir werden diese Nationalratswahl mit Herbert Kickl an der Spitze auch gewinnen und dann wird es einen Volkskanzler Herbert Kickl geben. Das ist unser definiertes Ziel und das werden wir auch erreichen.
Ich habe mit vielen Menschen in der Vergangenheit gesprochen und viele wünschen sich jetzt keine schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung, sondern eher eine blau-rote Regierung. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich ein spannender Aspekt und ich bin mir schon klar, dass es auch einmal wirklich vernünftig wäre, die ÖVP nach 37 Jahren, wo sie durchgehend in den Ministerien in dieser Republik hockt, dass man die dort einmal rausnimmt und einmal schaut, was dort überall für Leichen vergraben sind. Das ist eine charmante Überlegung. Ich sehe nur, auch wenn es einige Schnittpunkte mit der SPÖ im Zusammenhang Soziales und so weiter gibt, ich sehe nur das Problem, dass sich die SPÖ noch immer nicht von dieser unsäglichen Migrationspolitik gelöst hat. Da ist man sogar in Deutschland jetzt schon einen Schritt weitergegangen. In Österreich macht man das nicht. Der Herr Babler will noch immer alle einladen. Er möchte auch diese syrische Familie, die jetzt schon 4.600 Euro im Monat bekommt, die möchte er dann mit über 6.000 Euro beglücken und so weiter. Also da müsste es auch zu einem massiven Umdenken, vor allem in der SPÖ in Wien, kommen. Es gibt auf Bundesländerebene sehr gute Kontakte, auch mit der SPÖ. Wir haben überall Gesprächskanäle offen. Aber die Frage ist, was macht Wien? Wohin wird dort die Reise gehen? Was macht man im Zusammenhang mit der Migration? Und das ist natürlich auch etwas. Man muss sich ein Wahlversprechen halten und wir Freiheitliche machen das. Und bei uns wird sicherlich keine Fortsetzung dieser ganzen Migrationswelle nach Österreich geben, sondern hier muss einmal klar die Stopptafel aufgestellt werden. Hier müssen die Grenzen geschlossen werden. Und am Ende müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir die, die wir nicht mehr haben wollen, auch wieder nach Hause versenden können.
Gut, da muss man halt dazu sagen, das wäre am ehesten noch mit der ÖVP am Ende des Tages möglich, zumindest wenn man dieser Glauben schenken möchte. Zu guter Letzt noch, mich würde auch noch interessieren, Herr Affmecker, welche springenden Ministerien wären aus Ihrer Sicht bei einer nächsten Regierungsverantwortung von Seiten der FPÖ wirklich notwendig, damit sich hier in diesem Land etwas ändert? Welche Ministerien müssten der FPÖ inne oder bei der FPÖ inne sein?
Naja, also es gibt natürlich unsere Kernthemen Migration, das ist natürlich ein Innenministerium, das man hier braucht. Es gibt massive Probleme im Justizministerium, in der Justiz per se, also da hat man natürlich auch überhaupt nichts aufgearbeitet. Vor allem hier ist auch wichtig, dass man endlich einmal damit aufhören muss, dass die Bürger immer mehr geknechtet werden und dass persönliche Freiheiten hier nicht weiter beschnitten werden. Es gibt viele Ministerien, die wichtig sind. Die Landesverteidigung, wenn wir uns die Ukraine vor Augen halten, es ist das Klima- und Verkehrsministerium sehr, sehr wichtig. Was die Infrastruktur betrifft, haben die Grünen einfach damit aufgehört, Straßen zu bauen. Auch da gehört vieles gemacht. Also wenn Sie mich fragen, dann wäre jedes Ministerium in Österreich wichtig. Nun bin ich aber Realist und weiß, dass nicht alle Ministerien der FPÖ zufallen werden. Aber nichtsdestotrotz, es muss natürlich dann einen roten Faden geben, der unsere Schwerpunkte, die wir auch im Wahlprogramm drinnen stehen haben, dass wir die natürlich bestmöglich in den Ministerien hier umsetzen können. Aber bitte um Verständnis, ich möchte jetzt nicht jetzt schon sozusagen das Feld des Bären aufteilen, sondern jetzt muss man mal die Wahl gewinnen. Wir haben jetzt noch gut 2 Wochen vor uns, wo wirklich jede Stimme zählt, wo jeder Kontakt mit Wählern und Bürgern ganz, ganz wichtig ist. Und darauf fokussieren wir uns jetzt einmal. Und dann ist, wie gesagt, zuerst wird gewählt, dann wird gezählt und dann geht es in die nächste Phase.
Das machen ja andere. Da wird schon gemauschelt an einer eigenen Regierung zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Die letzte Frage noch, was halten Sie davon? Ist das demokratiepolitisch überhaupt dem Wähler dann quasi, oder kann man das so machen vor der Wahl?
Man kann alles oder recht viel machen. Ja. Und wenn Sie dann 3 dagegen zusammenhängen, um gegen den Wahlsieger vorzugehen, dann eröffnet das natürlich auch demokratiepolitisches Selbstbild dieser Herrschaften, das eher desaströs ist. Aber schauen wir noch einmal zurück nach Deutschland. Da ist es so gewesen, dass vor über 2 Wochen dieser Ampelregierung in der Sekunde alle 3 Lichter ausgefallen sind. Also das sieht man ja auch, die Konsequenzen, die Bürger lassen sich ja nicht ein X für ein U vormachen. Und das ist ja ein Stück weit ein bisschen auch das Dilemma, in dem sich die ÖVP befindet. Weil wenn die ÖVP jetzt sagt, sie würde zur Not auch eine Ampel gegen die Freiheitliche Partei machen, um Herbert Kickl zu verhindern, was heißt denn das jetzt aufgedröselt? Das würde heißen, dass die ÖVP 2 linke Parteien, nämlich die SPÖ und wahrscheinlich die NEOS, in eine Regierung reinsetzen würde, ja. Dass die ÖVP eine Partei wäre, die nicht einmal die Mandatsmehrheit in dieser Regierung hätte. Das heißt, also die 2 anderen könnten die ÖVP immer überstimmen. Das ist ja auch hochinteressant. Das wäre aus meiner Sicht ein Pyrrhus-Sieg und das kommt dabei raus. Die NEOS mit ihrem Wokeness waren, das wird sich dort gesellschaftspolitisch fortsetzen. Dann sitzen wir mit dem Herrn Babler drinnen, der am liebsten alles und jeden besteuern würde, von Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und sonstigen, der die Grenzen aufmachen möchte und die Asylanten damit noch mehr Geld ausstatten würde. Also das wäre dann die Regierungskoalition und Konstellation, die ÖVP dann hätte. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass man jedem ÖVP und jedem bürgerlichen Wähler sagt, wer ÖVP wählt, wählt links. Denn man wählt die ÖVP und bekommt 2 linke Parteien in die Regierung hinein. Und ich glaube, da haben wir die letzten 5 Jahre genug Erfahrungen gemacht, schmerzhafte Erfahrungen, was so eine linke Partei in einer Regierung anrichten kann. Und genau deswegen auch das Angebot von uns an die Bürgerlichen, dass man sagt, eine FPÖ-Stimme ist deswegen eine garantiert gute Stimme, weil man weiß, was man bekommt. Man bekommt den Herbert Kickl, man bekommt eine stabile Regierung und bei der ÖVP bekommt man halt sozusagen als Trostpreis 2 linke Parteien dazu.
Am 29. September wissen wir Näheres, dann wissen wir, wie die Österreicher sich entschieden haben und welche Partei am Ende des Tages die stärkste Kraft in diesem Land geworden ist. Herr Affmecker, ich sage danke fürs Gespräch.
Ich sage danke für die Einladung.
Ja, liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter und ich habe mir jetzt Unterstützung aus der Auf 1 Innenpolitik-Redaktion geholt. Bei mir Platz genommen hat jetzt Philipp Hoemer. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung, sehr gern.
Philipp, wie schätzt du jetzt die aktuelle politische Stimmung im Land vor dieser bevorstehenden Nationalratswahl, für viele auch Schicksalswahl, ein?
Ja, ich glaube, es gibt in der Bevölkerung, bei den Wählern, bei den Österreichern eine sehr große Sehnsucht, glaube ich, nach einer substanziellen Änderung nach diesen Nationalratswahlen. Ich glaube, viele Leute wollen ein Ende dieser Immer-weiter-so-Politik, wollen, dass sich etwas ändert nach dieser Wahl. Die FPÖ als Oppositionspartei dominiert ja bekanntlich seit Monaten die Umfragen. Und was ganz interessant ist, dass, glaube ich, 97% oder 98% der Befragten, die FPÖ wählen werden bei dieser kommenden Wahl, sich auch tatsächlich eine Regierungsbeteiligung der FPÖ wünschen. Das heißt, diese Wahl der Freiheitlichen ist nicht einfach nur eine Proteststimme, sondern da geht es wirklich um substanzielle Veränderung. Und ich glaube, das zieht sich ja durch sämtliche Wahlen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, sei es die Landtagswahlen in Deutschland, sei es die Wahlen zum Europäischen Parlament gewesen. Da steckt immer viel, viel mehr dahinter und da steht viel auf dem Spiel. Insofern halte ich auch den Begriff der Schicksalswahlen, so hoch er auch gegriffen ist, durchaus für angemessen. Der Wahlkampf an sich, weiß nicht, wie du das beurteilst, hält sich noch in Grenzen, finde ich, obwohl wir jetzt langsam in die heiße Phase eintreten. 2 Wochen sind es ja noch. Das liegt aus meiner Sicht an 2 Gründen. Zum einen ist, glaube ich, die Positionen der Parteien sind, glaube ich, klar. Die hat man auch schon Monate zuvor gewusst. Da ist alles mehr oder weniger schon bekannt. Da muss sich jetzt keiner mehr groß profilieren. Zum anderen stehen noch die großen, sage ich mal, Direktduelle dann aus. Ein Kickl-Nehammer-Duell, ein Kickl-Babler-Duell, auch Nehammer-Babler. Die kommen erst alle noch und werden dann vielleicht im Wahlkampf noch ein bisschen anheizen. Und zum anderen, glaube ich, geht es für viele Parteien auch gar nicht so sehr um den Wahlkampf nach außen, um das große Getöse, sondern viel wird auch nach innen passieren. Sprich Mobilisierung, Motivation der eigenen Anhänger, der eigenen Funktionäre, wirklich nochmal alles zu geben, damit am 29. September dann jeder wirklich auch wählen geht. Weil das, was wir jetzt haben, sind Umfragen. Umfragen sind ein Potenzial, aber noch kein Ergebnis. Und für die Parteien geht es am Ende darum, dass am 29. September wirklich sich auch alle ins Wahllokal begeben und dort ihre Stimme abgeben. Und das hat man schon gemerkt bei den Wahlkampfauftakten der Parteien, dass dieser Aspekt der internen Mobilisierung eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Nichtsdestotrotz, welche Themen dominieren jetzt deiner Meinung nach diesen Wahlkampf? Vielleicht auch überparteilich. Welche Parteien haben ähnliche Themen, wo du sagst, die dominieren jetzt wirklich bei den Menschen?
Ich glaube, man muss nur die Zeitung aufschlagen. Also das Nummer-1-Thema, das seit Wochen, seit Monaten dominiert, ist das Thema der Migration oder von mir aus der inneren und äußeren Sicherheit. Ja, wir hatten in Wien jetzt die Absage des Taylor Swift-Konzertes aufgrund islamistischer Terrorpläne. Es gab den Anschlag in München, wo ja bekannt wurde, dass der Täter schon einmal hier auch quasi im Fokus der Justiz stand, wieder freigelassen wurde, amtsbekannt war. Wir hatten die Auseinandersetzungen zwischen Syrern, Tschetschenen und Türken in Wien. Und natürlich, das hat sich schon bei der EU-Wahl abgezeichnet, das ist für die Österreicher und insgesamt für die Europäer das bestimmende, wahlentscheidende Thema. Und da liegt auch der große Unterschied zu den letzten Wahlen. Sowohl EU-Wahl als auch Nationalratswahl, da war das bestimmende Thema der Klimawandel. Der ist nach unten gerutscht, der spielt kaum mehr in allen Befragungen eine wirklich präsente oder sag ich mal, bestimmende Rolle, sondern eben das Thema der Migration unter setzt natürlich zum Beispiel die Volkspartei, die ÖVP, natürlich jetzt sehr stark darauf, hier analog zur CDU, CSU in Deutschland als Law-and-Order-Partei, als starke Kraft wahrgenommen zu werden. Obwohl sie natürlich jetzt die letzten 5 Jahre in der Regierung waren und in diesem Zeitraum, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, fast 200.000 Asylanten frisch ins Land gekommen sind. Und das spürt jeder Einzelne, gerade in den urbanen Gebieten, hat die Sicherheitslage nochmal dramatisch verschärft. Durch den Familiennachzug sind die Schulen am Limit. Und das haben jetzt natürlich extrem viele Eltern auch am Schulanfang mitbekommen. Und all das wird eine Rolle spielen. Und daneben sind es natürlich auch andere Krisenphänomene, die wir erleben. Teuerung, Wirtschaft, Energiepolitik. Daneben sicherlich auch die Nachwehen der Corona-Pandemie oder der Corona-Krise, der Corona-Inszenierung sicherlich noch spürbar, weil diese Krise einfach dazu geführt hat, dass sich signifikant gewisse Milieus, gewisse Gruppen von diesem System dauerhaft entfremdet haben und sozusagen ihren einstigen politischen Heimaten verlustig geworden sind. Also ich glaube, viele grüne Wähler sind da auch durchaus verloren gegangen, die sich jetzt vielleicht so um eine Liste Petrovic sammeln oder andere alternative Parteien. Aber auch die ÖVP wird da sicherlich Einbußen und auch die SPÖ vorgenommen haben. Und ich glaube, das alles spielt zusammen, sodass wir 2024 eine ganz, ganz andere Wahl erleben werden als noch 2019.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Es ist ja auch die erste Nationalratswahl nach Corona. Und du hast es ja gerade gesagt, Corona könnte noch eine dementsprechend große Rolle spielen. In den Mainstream-Medien ist das allerdings nicht der Fall. Aber glaubst du, dass dieses Thema noch bei den Menschen so verankert ist, dass es bei dieser Wahl wirklich noch eine nennenswerte Rolle spielen wird? Weil die einzige Partei oder die einzigen Parteien, die sich ja für eine regelrechte Corona-Aufarbeitung aussprechen, das ist ja einerseits die MFG und natürlich die FPÖ.
Ja.
Beziehungsweise muss man auch fairerweise sagen, auch die Liste Petrovic, ja, weil du sie auch zuvor erwähnt hast.
Also ich glaube, es spielt jetzt in dem Sinn eine Rolle, nicht so sehr, dass es jetzt akutes Thema ist und die Leute wirklich so das so sehr mit politischen Forderungen verbinden, die jetzt unbedingt umgesetzt werden müssen. Natürlich würden viele Leute gerne sehen, dass es eine ernstzunehmende Aufarbeitung gibt, dass es Rückzahlungen von Strafen gibt, die damals ungerechtfertigt waren etc. pp. Das findet sich ja auch in den entsprechenden Wahlprogrammen der von dir erwähnten Parteien. Aber ich glaube, der wirkliche Umstand, warum die Corona-Krise eine Rolle spielt bei dieser Wahl, ist aus dem Grund, den ich schon erwähnt habe, dass eben ein gewisser, signifikanter Teil bei allen Systemparteien sich entfremdet hat. Dass die damals gemerkt haben, das ist nicht mehr die Partei, wo ich mich heimisch fühle, die vertreten in dieser Krise eine Linie, die nicht mit mir vereinbar ist und die auch gegen mich gerichtet ist, weil ich zum Beispiel skeptisch bin gegenüber gewissen Maßnahmen oder wie auch immer. Und das zieht sich, glaube ich, durch alle Parteien, die damals diesen Kurs so rigoros mitgetragen haben. Und ich glaube, dieser Effekt wird einfach nachwirken. Das sind Menschen, die haben sich in den letzten Jahren entfremdet vom System, die haben sich nach Alternativen umgesehen, die haben andere Informationskanäle, die leben auch in einer anderen Welt mittlerweile. Und ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Und das haben wir auch schon bei den EU-Wahlen beobachten können.
Die freigeklagten RKI-Files, die ja quasi uns augenscheinlich vor Augen führen, dass die ganze Geschichte eine Pandemie war. Werden diese noch eine Rolle spielen? Was ist da noch kurz deine Meinung dazu?
Ich glaube, das ist ein Baustein in diesem Prozess, den ich gerade erwähnt habe. Was in dem Zusammenhang sicherlich interessant ist, nicht nur was in Österreich passiert, betrifft auch sozusagen die Wahlen in Österreich. Also sei es jetzt die RKI-Files, die ja eigentlich nur Deutschland betreffen, streng genommen. Oder
ja,
aber auch,
Österreich hat sich auch quasi daran gehalten.
Oder seien es auch Messerattacken wie in Solingen oder Mannheim. In einer globalisierten Welt schwappt das natürlich auch über. Und natürlich bekommen das auch die Österreicher mit, was in Deutschland oder in anderen Ländern los ist. Insofern alle Krisen, die Europa gerade erlebt, auch die andere Länder vielleicht stärker betrifft, sind sicherlich auch, spielen eine gewisse Rolle auch hierzulande.
Kommen wir zu den politischen Strategien. Du hast ja da auch einiges beobachtet bei den Parteien im aktuellen Wahlkampf. Gibt es hier deiner Meinung nach eine Partei, die besonders geschickte oder überraschende Taktiken im Zuge dieses Wahlkampfes oder sich damit herauskristallisiert hat?
Also überraschend nicht. Was sich natürlich festhalten lässt, ist, dass bei fast allen Parteien die Abgrenzung zur FPÖ im Allgemeinen, aber gerade die Abgrenzung zur Herbert Kickl im Speziellen beherrschend ist. Wir haben das bei den Wahlkampfauftakten, bei den Reden gesehen. Karl Nehammer, ohnehin die Volkspartei, seit Monaten auf einem ganz, ganz starken Anti-Kickl-Kurs. Generalsekretär Stocker, er oder ich, hat Nehammer proklamiert, das heißt das direkte Duell auch ausgerufen und mehrmals ganz klar eine Zusammenarbeit mit Kickl nach der Wahl ausgeschlossen. Das ist das große Thema der ÖVP. Und ÖVP, Grüne und zum Teil auch die Neos überbieten sich mit Forderungen nach einer Brandmauer. Also diese Abgrenzung der FPÖ zur FPÖ, die spielt im Grunde bei allen relevanten Parteien, sage ich mal, eine Rolle. Das ist sozusagen eine Strategie, auch eine Taktik, die man hier erkennen kann. Daneben, ja, finde ich es jetzt nicht sonderlich überraschend, worauf die Parteien setzen. Ich glaube, für alle, die das politische Geschehen in Österreich die letzten Jahre beobachtet haben, da findet sich sehr vieles wieder, was man auch schon kennt, dass die ÖVP vor den Wahlen jetzt versucht, gerade mit Migrations-Hardliner-Aussagen für Schlagzeilen zu sorgen. Außenminister hat jetzt, glaube ich, auch die EU-Asylpolitik wieder ganz medienwirksam, Schallenberg, meine ich, kritisiert. Kahner hat eine Pressekonferenz gegeben, wo er nicht alles erzählt hat, wie toll jetzt die Familiennachzüge eingeschränkt werden, nachdem in den vergangenen Jahren, wie gesagt, ich glaube 170.000 Asylanten nach Österreich gekommen sind, unter seiner Verantwortung, ja, wo quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also im Grunde nichts überraschend, kennt man alles schon irgendwo. Die Frage ist sozusagen am Ende des Tages, wie wirksam ist das alles, wie wird es verfangen, wie wird es wahrgenommen und wie wird sich das Ganze aufs Wahlverhalten dann am 29. auswirken.
Grundsätzlich ist es ja auch nichts Neues, dass sogenannte NGOs sich in den Wahlkampf mit einbinden und hier auch vor allem die FPÖ angreifen. Aber das ist schon etwas Neues, was ich hier bei diesem Wahlkampf beobachte, dass so viele NGOs jetzt in den letzten Wochen quasi wie Schwammerl aus dem Boden herausgekommen sind. Und diese Art und Weise, wie da vorgegangen worden ist, ja, da wird ja mitunter Adolf Hitler oder Herbert Kickl mit Adolf Hitler verglichen. Ja? Dann wurden Wahlplakate in Graz aufgehängt, wo Nazi-Symbolik drauf zu finden war, etc. Also all diese Dinge, die ja nicht offiziell von einer Partei kommen, aber wenn man sich dann die Vereine im Hintergrund wieder anschaut, ja, dann ist da schon wieder eine Verstrickung gegeben mit gewissen Parteien, vor allem mit den Grünen, aber auch mit den Roten. Was sagst du dazu? Ist das etwas Neues oder auch etwas Altbekanntes, nur halt heuer sehr intensiv?
Ja, würde ich Letzteres sagen. Also man kennt ja die linke Zivilgesellschaft in Österreich. Auch die Akteure gibt es ja nicht erst seit gestern oder seit heute. Aber mir ist auch durchaus dieser Eindruck quasi, also habe den auch gewonnen, dass das in den letzten Tagen insbesondere sehr sichtbar war. Also dass man hier offenbar schon länger auch Initiativen geplant hat und die vielleicht auch ein bisschen koordiniert sozusagen dann startet. Also es gab ja diesen Brief, den Jelinek unterzeichnet hat, die darf er sowieso immer für alles herhalten, was irgendwie gegen die FPÖ geht. Dann gab es diesen offenen Brief an die Nationalratsabgeordneten, wo man quasi aufgefordert wurde, irgendwie eine Erklärung zu unterzeichnen, dass man nach dieser Wahl nicht mit einer FPÖ, nicht mit Herbert Kickl zusammenarbeiten würde. Also dürfte man sich offenbar in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen die Köpfe zerbrochen haben, was man hier alles so medienwirksam noch lancieren kann. Ich habe aber den Eindruck, das wird in jeder Blase wahrscheinlich auch ein bisschen anders wahrgenommen, dass das bei den Österreichern nicht wirklich verfängt. Das sind, glaube ich, Bekenntnisrituale eines ganz, ganz eng definierten Milieus, die hier das Gefühl hat, sie müssen irgendwas tun, irgendwas zelebrieren, zur Schau stellen. Und was dann eben mit den Verbindungen zu den Medienhäusern dann ein, zwei Tagen dann auch in den Schlagzeilen landet. Wirkliche Wirksamkeit, glaube ich, wird das keine haben.
Bleibe gleich bei den Medien, bei den sogenannten Systemmedien. Die nehmen ja auch immer eine ganz große Rolle ein, wenn es um Wahlkämpfe geht. Wie blickst du heuer auf die Medien? Ist das ein fairer Wettkampf, der hier vonstatten geht? Oder merkt man da schon einen Unterschied wieder?
Na, auch hier würde ich sagen, hat sich nicht viel verändert. Also im Grunde, die Medien agieren so, wie sie immer agieren. Die, sag ich mal, Zugehörigkeiten und jeweiligen Sympathien sind ja hinlänglich bekannt und dementsprechend berichten die Medien auch. Was ich schon merke, ist, dass der Boulevard durchaus zum Teil FPÖ-affiner geworden ist, vielleicht im Vergleich zu der Zeit nach Ibiza vor allem. Also dass vor allem die FPÖ durchaus viel Präsenz hat in entsprechenden Medien, sag ich mal so Ö24 heute boulevardmäßig. Und dann natürlich auch zwangsläufig die Themen, die die FPÖ nach vorne bringt, die auch als Kerninhalt der FPÖ wahrgenommen werden, zwangsläufig gespielt werden müssen, weil die Realität nun einmal so ist, wie sie ist. Und deswegen dominiert das Thema Migration seit Monaten die Schlagzeilen. Und natürlich schafft das auch der FPÖ dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Also das hat auch mit einer gewissen Themenkonjunktur dann, glaube ich, zu tun.
Was glaubst du, weil man muss ja dazu sagen, in den letzten Jahren haben sich ja auch immer mehr alternative Medien gegründet. Glaubst du, dass diese eine wesentliche Rolle spielen in diesem Wahlkampf?
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Die gab es auch schon 2019 Absolut. Zum Teil, aber das hat sich jetzt auch nochmal intensiviert, professionalisiert, vergrößert. Auf eins gab es ja damals zum Beispiel noch nicht, 2019. Und ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Baustein ist. Wir haben schon besprochen, viele Menschen in Österreich haben sich durch die Corona-Krise entfremdet von diesem System, haben sich alternative Informationskanäle erschlossen und bleiben jetzt bei denen. Das heißt, das überlebt dann auch so eine Krise. Die informieren sich auch nach Corona weiterhin über diese Kanäle und auch jetzt sozusagen über die Wahlen, über das politische Geschehen. Das spielt eine ganz, ganz starke Rolle. Und es ist ja kein Zufall, dass seit Monaten die Angriffe gegen Alternativmedien zunehmen, dass der Kampf gegen Desinformation ganz hochoffiziell von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim letzten World Economic Forum ausgerufen wurde, dass jetzt eine Antisemitismuskonferenz, die von Wolfgang Sobotka ins Leben gerufen wurde, in ihrer gemeinsam einstimmig verabschiedeten Erklärung den Kampf gegen Desinformation, Online-Hetze, Online-Hass etc. sich an die Fahnen heftet, wo der Kampf gegen Antisemitismus offenbar nur vorgeschoben ist, um hier gegen die Meinungsfreiheit mobil zu machen. All das hat natürlich auch seine Ursache darin zu finden, dass die alternativen Medien nicht nur stärker geworden sind, sondern auch ganz klar einen Einfluss haben darauf, wie in Österreich Politik wahrgenommen wird.
Eines noch ganz kurz zum Thema Brandmauer. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, weil die Frage, die sich natürlich auch viele stellen, werden die Grünen am Ende des Tages nach dieser Wahl überhaupt noch im Parlament sitzen, ja oder nein? Es gab ja schon einmal eine Wahl, wo die Grünen hinausgefallen sind. Jetzt haben aber die Grünen ja jüngst bei einer Pressekonferenz eine quasi Brandmauer wie in Deutschland ausgesprochen, wo mitunter auch die SPÖ und die Neos auch mit vertreten sein wollen und die Unterstützung zugesagt haben. Wird das diesen Parteien mehr schaden oder wird es der FPÖ schaden?
Ich glaube, der Diskurs ist festgefahren. Also die Lager sind klar, die Positionen sind klar. Die Brandmauer war im Grunde auch schon vorher da. Die wurde jetzt vielleicht noch einmal offiziell ausgerufen.
Ist nichts Neues eigentlich am Ende des Tages.
Und auch die ÖVP, auch wenn sie das jetzt nicht vielleicht sich nicht angeschlossen hat hier bei SPÖ und Grüne, wenn man sich die Wortmeldungen von Nehammer, von Stocker, Generalsekretär etc. die letzten Monate ansieht, dann kommt das ja auch einer Brandmauer gleich. Also im Grunde, jetzt hat man halt den Begriff aus Deutschland kopiert, will sich hier vielleicht auch ein bisschen dranhängen. Nur muss man halt sagen, auch in Deutschland ist das kein Erfolgskonzept. Für die Grünen ist es sicherlich deswegen wichtig, weil sie verlieren werden, aller Voraussicht nach im Vergleich zu den letzten Wahlen. Es wird den Umfragen gemäß weiterhin dafür reichen, dass sie im Nationalrat vertreten sind. So weit sind wir nicht. Aber denen geht es jetzt natürlich darum, wieder ein bisschen Meter zu gewinnen, auch bei ihren Kernwählern, die vielleicht jetzt nach 5 Jahren Regierung mit einer Volkspartei auch ein bisschen desillusioniert sind. Gerade das Klimathema haben wir ja schon angesprochen, ist sehr in den Hintergrund gerückt. Und somit Rechtsextremismus, Brandmauer etc. lässt sich in diesem Teich offenbar wieder ganz gut fischen. Und so würde ich mir das jetzt erklären, warum das jetzt noch so offensiv gespielt wird.
Philipp, die Koalitionsfrage wird bei dieser Wahl eine entscheidende Rolle spielen. Wie sehen denn da deiner Meinung nach die realistischen Szenarien aus? Auch im Hinblick darauf. Wir wissen ja, die FPÖ liegt ja in den Umfragen wirklich immer wieder klar auf Platz 1. Aber keiner will so wirklich mit der FPÖ. Zumindest schaut es derzeit so aus. Was sind denn mögliche, deine Einschätzungen, mögliche Szenarien, wie eine mögliche Koalition in Österreich nach dieser Wahl ausschauen könnte?
Also ich glaube, die einzige Chance für eine FPÖ, eine Regierung anzuführen, und das ist ja, wie ich das mitbekommen habe, doch der erklärte Wunsch und auch offenbar der Wunsch vieler Anhänger, vieler Wähler, also muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, ist eine Koalition mit der ÖVP.
Viele wünschen sich aber auch eine Koalition mit den Roten beispielsweise.
Ja, was gibt es da für ein Szenario? Ein Szenario, dass die SPÖ deutlich verliert, unter ihren Erwartungen bleibt, vielleicht auch schlechter abschneidet, als die Umfragen es vorhersehen.
20,5% derweil.
Babler dann möglicherweise endgültig deserviert, dann eine DOSCO-Zielübernahme oder aus diesem Kreis und dann eben doch eine Annäherung an eine FPÖ. Aber ich halte die Chancen dafür unwahrscheinlich, muss ich sagen.
Wäre es mit DOSCO-Ziel einfacher gewesen?
Das ist die Frage. Ob das dann alles nur Theorie ist und in der Praxis sich als ebenso undurchführbar erweist wie mit einem Andreas Babler, das ist Kaffeesud lesen.
Absolut, aber nichtsdestotrotz.
Ja, aber ich glaube, die einzige Chance ist tatsächlich die ÖVP, weil es ja auch bestehende Zusammenarbeiten auf Landesebene gibt, Oberösterreich, Salzburg und vor allem Niederösterreich, wo er auch sozusagen Herbert Kickl, sag ich mal, seine Hausmacht hat und wo das sicherlich gleichzeitig auch der Machtapparat der ÖVP liegt. Also Niederösterreich fällt hier sicher sehr, sehr stark ins Gewicht. Und ich glaube, dass man von Seiten der FPÖ damit pokert, dass nach den Wahlen die ÖVP sich anders gibt, plötzlich merkt, dass sie vielleicht auch mit den anderen Parteien nicht zusammenkommt, weil es gerade in Migrationsfragen oder in anderen Bereichen dann vielleicht doch eher mit der FPÖ die Überschneidungen gibt. Also ich glaube, das ist die einzig realistische Chance aktuell für die Freiheitlichen. Aber im Grunde, glaube ich, muss man sich nach dem 29. die Ergebnisse ansehen. Das werden sicherlich Verhandlungen, die sehr hart geführt werden, die vielleicht auch sehr lange dauern, die sehr intensiv geführt werden, wo man jetzt nicht nach ein, zwei Wochen schon eine Lösung hat, sondern vielleicht diesmal ein Regierungsbildungsprozess, der sich doch etwas länger ziehen kann.
Jetzt gehen wir von dieser hypothetischen Idee aus, die ÖVP möchte mit der FPÖ regieren. Die FPÖ ist aber, wie gesagt, klar Nummer eins, auch bei dieser Wahl jetzt dann. Ja, nehmen wir die aktuellen Umfragewerte her. Wie gefährlich wäre es für die FPÖ dann am Ende des Tages, wenn Herbert Kickl nur, unter Anführungsstrichen, den Vizekanzler stellt, obwohl sie eben Platz eins wäre?
Weil das hatten wir ja schon einmal. Wäre es sicherlich kein positives Signal an die eigene Anhängerschaft, an die eigenen Wähler. Die Kanzlerfrage wurde jetzt noch gar nicht so erörtert, glaube ich, in den vergangenen Wochen und Monaten. Zumindest ist mir der Diskurs da nicht so bekannt. Aber ich glaube, die FPÖ muss, um dann auch sozusagen hier ihren Anspruch und ihr Programm durchsetzen zu können, klar stärkste Kraft sein und das auch umsetzen sozusagen und das auch repräsentieren. Also wer jetzt Kanzler und Vizekanzler ist, da kann man jetzt drüber streiten, ob das dann so große Auswirkungen hat, natürlich schon auch, aber da geht es ja auch viel um die Symbolik, die Repräsentanz sozusagen. Wer ist der Mächtigere, wer ist der Stärkere, wer ist Nummer eins, wer ist Nummer zwei? Und ich glaube, da ist für die FPÖ schon klar, wenn man mit der ÖVP noch einmal nach Schwarz-Türkis, nach Schwarz-Blau, nach den letzten Erfahrungen noch einmal in eine Koalition geht, dann muss man stärkste Kraft sein, dann muss man selbst in der Lage sein, der ÖVP den Stempel aufzudrücken, dann muss man die Themen bestimmen können und darf sich sozusagen nicht noch einmal hinters Licht führen lassen.
Kommen wir von der umfragenstärksten Partei zu den ganz kleinen, die mitunter bei den Umfragen überhaupt nicht vorkommen. Bei den Umfragen vorkommen tun es mitunter die Bierpartei, ja, die liegt da bei ungefähr 4% jetzt, die KPÖ bei ungefähr 2,5%, 3%, da duppt sie dahin. Nicht erwähnenswert ist da zum Beispiel die MFG derzeit, zumindest laut den aktuellen Umfragen. Da gibt es aber noch unzählige andere kleinere Parteien, die es geschafft haben, dementsprechend in ganz Österreich anzutreten. Die MFG nur in 7 von 9 Bundesländern, aber trotzdem wird sie antreten. Welche Auswirkungen haben deiner Meinung nach, noch ganz kurz gefragt, zu diesen Kleinstparteien, diese Kleinstparteien auch auf die großen Parteien? Wo werden die, glaubst du, am ehesten fischen?
Ja, ich glaube, die spielen durchaus eine Rolle. Also gerade für eine Partei wie die FPÖ, die ja sozusagen seit der Corona-Krise auch sehr stark auf dieses entsprechende Milieu aufbaut, sozusagen auch in ihrem Wahlprogramm umfassende Punkte zur Wiedergutmachung, Entschädigung etc. bereithält, dass hier durchaus MFG, Liste Petrovic und FPÖ vereinzelt in denselben Teich fischen und es hier durchaus Konkurrenz gibt. Und wir haben es ja bei der EU-Wahl gesehen, da hat die Hubmer Mock, die ja auch in demselben Teich fischt,
absolut,
ich glaube knapp 3% erhalten. Und wenn es dann wirklich so ist, dass am 29. der Platz um Kampf 1 knapper wird vielleicht, als es die Umfragen aktuell vermuten lassen, die ÖVP einfach durch eine massive Mobilisierung der eigenen Funktionäre noch einmal ein bisschen stärker zulegen kann, dann sind 3% sehr, sehr relevant. 3% sind immer relevant, aber in so einem Fall noch einmal stärker. Und insofern könnten MFG, Liste Petrovic hier durchaus eine Rolle spielen, wenn es um das Abschneiden der FPÖ geht. Die anderen Parteien, Bierpartei, KPÖ, fischen natürlich im gegenteiligen Lager linke Wählerstimmen. Gerade die Bierpartei ist für eine SPÖ problematisch, möglicherweise auch eine KPÖ. Bierpartei wird ja voraussichtlich, glaubt man, den Umfragen in den Nationalrat einziehen. Und das sind dann sicherlich auch Stimmen, die der SPÖ fehlen. Vielleicht auch den Grünen, aber eher weniger doch eher der SPÖ. Mhm. Also die spielen in dem Sinne für die Großparteien eine Rolle, dass es da jeweils wahrscheinlich um 1, 2, 3 Prozentpunkte geht, die man vielleicht sich selbst hätte verbuchen können, wenn es diese Kleinstparteien nicht gäbe.
Siehst du am Ende des Tages eigentlich mögliche Überraschungen, die das politische Kräfteverhältnis nachhaltig verändern könnten? Gibt es da was?
Ja, ich glaube, die erste Überraschung wäre, wenn FPÖ nicht den ersten Platz belegt, wenn stattdessen die ÖVP Wahlsieger wird. Es ist unwahrscheinlich, wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht, aber ich habe doch auch den Eindruck, war auch beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Graz, wenn man so spricht mit vielen Leuten, also in Stein gemeißelt ist noch nichts. Mhm. Deswegen, wie gesagt, am Anfang schon, die Mobilisierung der eigenen Funktionäre steht sicherlich auch im Vordergrund der eigenen Anhänger. Und dann würde das für die FPÖ, glaube ich, zwangsläufig doch die Opposition bedeuten. Also als quasi schwächere Kraft wieder in eine Koalition mit der ÖVP ist, glaube ich, momentan nicht angedacht. Zumindest beobachte ich das so. Und würde dann möglicherweise auf eine große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ mit dem Beiwagerl Neos hinauslaufen. Da gibt es ja auch schon Gerüchte über entsprechende Verhandlungen, schon seit über einem Jahr, wo auch schon konkrete Posten ausgemacht sein sollen. Da gibt es ja die Gerüchte, die entsprechenden. Und eine andere Überraschung wäre zwar ein Wahlsieg der FPÖ, aber eine zweitplatzierte SPÖ, die plötzlich doch die vielbeschworene Aufholjagd, wie Babler sie nennt, geschafft hat, die ÖVP aus irgendwelchen Gründen dann doch noch einmal abstürzt im Vergleich zu den Umfragen, dann würde das, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit einer blau-schwarzen Koalition doch steigern, weil dann die ÖVP sich stärker unter Druck gesetzt fühlt, vielleicht dann doch in den sauren Apfel beißt und auch mit einer FPÖ unter Kickl koaliert, um dann eben doch gewisse Posten in den Ministerien etc. behalten zu können. Es könnte aber auch eine Koalition zwischen Neos, Grüne und SPÖ oder der Peer-Partei ermöglichen. Also quasi so eine Art linke Koalition mit Ausschluss der FPÖ als Wahlsieger, aber auch der ÖVP, wenn die SPÖ stark genug abschneiden würde. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber du hast mich ja nach Überraschungen gefragt.
Ja, es wäre eine absolute Überraschung. Ich weiß gar nicht, wie man das am Ende des Tages dann bezeichnet, weil eine Ampelregierung ist es ja dann am Ende des Tages nicht. Aber schauen wir mal. Zu guter Letzt noch, wie eingangs schon erwähnt, wir haben ja einige Dinge oder einige, Verfehlungen in diesem Wahlkampf ja schon erlebt, mitunter den Hitler-Vergleich mit Kickl etc. oder die Plakate in Graz, die auch NS-Symboliken herzeigen. Glaubst du, kommt da jetzt noch was? Waren das jetzt die großen Aufreger in diesem Wahlkampf oder wird da noch was kommen in den nächsten Tagen?
Das ist die große Frage. Also ich glaube durchaus, dass die Gegner der FPÖ sehr, sehr großes Interesse haben an entsprechenden Skandalen, die vielleicht jetzt zwei Wochen, eine Woche vor der Wahl noch groß rauskommen, die dann möglicherweise eben auch noch ganz geringe Prozentpunkte, aber eben dann doch vielleicht die notwendigen Prozentpunkte, um wirklich eine Position der Stärke aufzubauen, kosten können. Ich glaube, dessen sind wir uns ja alle bewusst, der tiefe Staat schläft nicht. Die Parteien, um die es hier geht, die sind seit Jahrzehnten an der Macht, besitzen die entsprechenden Machtmittel, sitzen an den entsprechenden Schaltstellen, haben die Beamten, haben die Behörden, um hier sozusagen noch irgendwo einen Skandal auszugraben. Man merkt ja, wie verzweifelt versucht wird, alles Mögliche jetzt hysterisch hochzuspielen, sei es jetzt dieses Kinderbuch der freiheitlichen Jugend, seien es jetzt sonst irgendwelche Sager, die auf Wahlkampfveranstaltungen fallen. Also wird verzweifelt versucht, immer alles hochzuschreiben. Es mag nicht so recht gelingen. Und ich glaube, derartige Versuche wird es in den nächsten Wochen weiterhin geben. Ob dann das eine zündende Thema, der eine zündende Skandal dabei sein wird, wird man sehen. Ich bin nicht im tiefen Staat, ich weiß nur, dass er nicht schläft.
Philipp, ich sage danke für deine Einschätzungen, danke, dass du dir Zeit genommen hast und zu uns ins Studio gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben heute die aktuellen Entwicklungen im Wahlkampf beleuchtet und tiefere Einblicke in die turbulente politische Landschaft Österreichs gewonnen. Die massiven Herausforderungen für die kommende Regierung, die drängenden Themen wie Migration und die vielschichtigen Angriffe im Wahlkampf zeigen, wie komplex und entscheidend diese Wahl für die Zukunft unseres Landes ist. Ich hoffe, Sie fanden unsere Diskussionen aufschlussreich und interessant. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir weitere spannende Themen rund um die Nationalratswahl oder Schicksalswahl und ihre Auswirkungen behandeln. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Schicksalswahl auf 1.